ist es auch nicht selbstverständlich, dass die Schüler und Schülerinnen bis heute noch bereit sind, uns zuzuhören. Vor allem in einer so stark polarisierenden Umgebung, was eigentlich alle Bedingungen sprechen dafür, dass man sich nicht gegenseitig zuhören kann. Und diesen Raum gibt es noch.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Schön, dass Sie heute Abend alle da sind zu einer weiteren Lesung aus unserer Lesereihe. Ich würde zu Beginn das einmal ganz kurz so ein bisschen einordnen. Die Lesereihe gibt es jetzt seit es ist das dritte Schuljahr, das wir jetzt machen. Hier vorne sitzt Olinda. Die war bei der ersten Lesung dabei. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt heute wieder hier sind. Die Lesereihe wird gefördert von unserem Förderverein von der Schule. Also an der Stelle ein großes Dankeschön an den Förderverein dafür. Mein Name ist Nicole Schweiß. Ich moderiere und organisiere die Lesereihe zusammen mit Lisa Mohns. Heute würde ich gerne, weil wir über dieses tolle Buch sprechen, Trierbuch, wie wir über Israel und Palästina sprechen und dadurch auch über eure Arbeit sprechen. Und wir alle wissen, dass es ein sensibles Thema ist, da nochmal darauf hinweisen, dass es okay ist, zwischendurch den Raum zu verlassen, sollte es irgendwie zu schwierig sein zuzuhören oder man irgendwie sagt, ist mir gerade so ein bisschen zu sehr unter Spannung, dann gerne rausgehen, gerne auch wieder reinkommen. Gerne versuchen, das leise zu tun, sodass die anderen weiter zuhören können. Und ich glaube, daran schließt sich automatisch auch schon an, dass wir hoffen, dass auch, wenn wir das Gespräch später öffnen, wir es schaffen, auf eine respektvolle Art und Weise mit diesen doch sehr schwierigen Themen, würde ich fast schon sagen, umzugehen. Das schließt sich, glaube ich, auch einfach an das, was wir hören oder das, was wir hier besprechen, an. Hast du noch was zu ergänzen?
Also, guten Abend. Also wir definieren immer noch so einen Raum, der heißt Braver Space. Dazu kommen wir bestimmt später nochmal, weil das Sprechen, wie du sagst, über dieses Thema extrem schwierig war. Also vor dem 7. Oktober und nach dem 7. Oktober 2023 ist das, glaube ich, noch viel, viel schwieriger geworden und noch viel emotionsbehafteter. Und deswegen haben wir so ein paar Regeln aufgestellt. Kleiner Cliffhanger.
Ja, voll gut. Die können wir dann ja auch auf unserem Raum hier übertragen gerne. Okay, jetzt haben wir schon eine Stimme gehört. Damit vielleicht erstmal einen großen Applaus für unsere beiden tollen Gästinnen, Johanna Hassoun und Shai Hoffmann. Wir haben besprochen, dass ihr eure Vorstellungen, weil es auch einen Teil dazu im Buch gibt, selber übernimmt. Deshalb gebe ich direkt mal an euch weiter.
Genau, das sind quasi ein Kapitel, dem wir unsere Biografien gewidmet haben. Kann man das so sagen? Also ich glaube, Sie wissen, was wir meinen, oder ihr wisst, was wir meinen. Also wir haben sozusagen in einem Kapitel über uns und unsere Geschichten, Lebensgeschichten geschrieben. Und das ist eigentlich, wenn wir die Trilogarbeit jetzt mal auch mehr betrachten, eigentlich ein extrem wichtiger Teil, nämlich das Arbeiten mit unseren Biografien, bietet sich einfach an, dass wir jetzt ein bisschen was daraus lesen, damit ihr, ich sage jetzt mal, wir sind ja alle ungefähr gleich alt, dass ihr uns auch ein bisschen kennenlernt.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass Sie und ihr da seid. Ich bin 1983 im palästinensischen Flüchtlingslager in Bas, das an die libanesische Stadt Sur angrenzt, zur Welt gekommen. Wie jede palästinensische Geschichte beginnt meine jedoch nicht mit meiner Geburt, sondern mindestens mit der Flucht und Vertreibung meiner Großeltern aus Palästina. Dort sind meine Großeltern geboren und dort kam auch mein Vater zur Welt. 1943 in Haifa, der Hafenstadt am Mittelmeer. Damals im britischen Mandatsgebiet Palästina gelegen, heute in Israel. In Haifa war mein Großvater der Familienlegende nach ein wohlhabender Händler, Besitzer von Ländereien und Olivenhainen, vielleicht sogar von einem ganzen Kanister Gold, irgendwo versteckt in seinem Haus im Viertel Wadi-Nisnas. Aus Haifa floh mein Großvater 1948 mit seiner Frau und 5 Kindern in den Süden des Libanons. Das war selbst zur damaligen Zeit keine besonders weite Strecke. Jedenfalls eine Distanz, die nicht vermuten ließ, dass es keine Rückkehr geben würde. Doch die Erwartung, in wenigen Tagen oder Wochen zurückkehren zu können, wurde mit dem Sieg der israelischen Armee über die arabischen Nachbarstaaten und der Gründung des Staates Israel zerschlagen. Und Familie hast du, musste in Libanon bleiben. Auch die Familie meiner Mutter, die selbst in Libanon geboren wurde, floh 1948 aus Palästina, aus Akka, hebräisch Akko, einer Stadt, von der wir gleich auch mal hören werden.
Ich bin gebürtiger Berliner, 1982 in Wilmersdorf zur Welt gekommen und in Schöneberg aufgewachsen. Als ich geboren wurde, war Mama erst seit wenigen Jahren in Deutschland und vielleicht ist die nie richtig angekommen. Meine Eltern sind Israelis. Heute ist Berlin so etwas wie ein Magnet für junge Menschen aus Israel geworden. Aber damals, in den 70er Jahren, als Papa hierher kam, war es etwas Außergewöhnliches. Etwas, was bei mir und vielen anderen immer wieder die Frage aufgeworfen hat, warum? Warum seid ihr ins Land der Täter gegangen? Die Antwort in unserem Fall, wirtschaftliche Gründe. Im Hinterkopf immer der Gedanke, irgendwann gehen wir wieder zurück. Meine Eltern sind beide die Kinder polnischer Holocaust-Überlebender. Papa wurde 1948 im bayerischen Schwabach geboren, wo die Alliierten ein Lager für jüdische Displaced Persons, hauptsächlich aus Osteuropa, eingerichtet hatten. Während Juden und Jüdinnen zuvor von der britischen Mandatsregierung an einer legalen Einreise nach Palästina gehindert worden waren, wurde mit der Staatsgründung Israels eine Einwanderung möglich. Papa war wenige Monate alt, als die Familie Deutschland verließ und in Israel ihre neue Heimat fand. Sie ließen sich in Akko nieder, also genau der Stadt, aus der Joannas Großvater kurz zuvor geflohen war.
Danke. Automatisch, sonst würden wir nicht hier sitzen, erkennt man, dass eure Arbeit sehr eng verknüpft ist mit eurer eigenen Identität, euren Identitäten. Und die Arbeit hat ja auch nicht erst vor anderthalb Jahren angefangen. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen beschreiben, wie ihr denn überhaupt zusammengefunden habt. Und jetzt sitzt ihr heute hier, ne? Und wir hören, eigentlich gibt's schon ganz frühe Anknüpfungspunkte aus unterschiedlichsten Perspektiven. Ja, wie ist es dazu gekommen?
Sharon und ich kennen uns tatsächlich nicht aus dem Kontext Israel-Palästina. Als wir uns kennengelernt haben, war das bei einem Berufsorientierungs-YouTube-Format für junge Menschen mit Migrationshintergrund oder Schüler und Schülerinnen grundsätzlich, die Vorbilder gebraucht haben. Und Shai hat dieses School Talks, heißt das, kann man übrigens immer noch auf YouTube sich angucken. Die waren da etwas jünger und auch ein bisschen frischer als heute. Und Shai hatte mich dann interviewt und ich habe eigentlich nur über meinen Job gesprochen. Und er hat mir die Frage gestellt, was tut eigentlich ein Sozialmanager bei mir den ganzen Tag? Und so sind wir quasi aneinander geraten. Und das hatte gar nichts mit unseren Biografien zu tun. Wir haben, also er wusste zwar von mir, dass ich Palästinenserin bin, weil er sich als Moderator gut vorbereitet hat. Genau, und dann haben wir aber am selben Tag noch über unsere Biografien gesprochen und das war quasi die erste Begegnung und danach sind wir, das kann er, glaube ich, erzählen. Ich würde jetzt nicht sagen, der Rest ist Geschichte, weil da noch viel dazwischen passiert ist, aber vielleicht magst du das noch erläutern.
Ja, also das ist total interessant, weil genau diese Begegnung, die wir ja auch versuchen, in Dialogen zu ebnen, die Begegnung zwischen uns hat ja auch dazu geführt, weil ich frage mich manchmal tatsächlich, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn wir uns vielleicht erst nach dem 7. Oktober begegnet wären? Hätten wir den Dialog miteinander halten können? Weiß ich nicht. Vielleicht an gewissen Stellen ja, zu manchen Zeitpunkten nicht. Aber das zeigt sozusagen, dass ich glaube, ich beschäftige mich auch schon länger mit Begegnungen und mit Begegnungsprojekten und so, und ich glaube, dass wenn Menschen zusammenkommen und nicht an Reibungspunkten miteinander arbeiten oder gleich politische Diskussionen haben, sondern vielleicht über so ein Format zusammenkommen, Nicole hat so ein bisschen durchklingen lassen, dass sie gern dieses Format irgendwann am liebsten, das wäre ihr Wunsch, vielleicht sitzen hier auch Schüler und Schülerinnen, die Bock drauf haben, vielleicht dieses Format auch gerne an Schüler und Schülerinnen abgeben würde, vielleicht sitzen irgendwann Schüler und Schülerinnen hier und begegnen quasi Menschen, die dann interviewt werden. Aber genauso funktioniert es, glaube ich. Wenn man sich begegnet in so einem Kontext und da irgendwas aufbaut, was dann anhält und was größer ist als unsere Identitäten in dem Augenblick, dann hat das vielleicht ein höheres Potenzial und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie standhält, die Beziehung, die sich ja auch irgendwie entwickelt hat bei uns. Wir haben dann uns ein bisschen aus der Ferne beobachtet, haben uns dann so gegenseitig bei Facebook befreundet. Das hat dann vor einigen Jahren noch so gemacht. Dann haben wir angefangen, so ein bisschen zusammen zu arbeiten. Das ist irgendwie so eine Veranstaltung im Rathaus, im Tiergarten oder in Mitte organisiert zu einer Veranstaltung über Antisemitismus. Da gab es jemanden, der von der Gemeinde eingeladen war, für die jüdischen Gemeinde. Ich bin auch gekommen, weil ich total interessiert war. Und es ging um antimuslimischen Rassismus, glaube ich. Ja? Oder
Antisemitismus unter muslimischen Menschen.
So, genau. Die hattest du sozusagen über Trans Agency damals. Gab es euch damals schon?
Ja.
Ja, ne? Genau. Das ist schon so lange her. Und dann habe ich da teilgenommen und ich war ein stiller Zuhörer und habe dann gehört, was diese Person da von sich gibt und hat sinngemäß gesagt, wie die Muslime würden mit der Muttermilch den Antisemitismus aufsaugen. Und das hat mich total erschrocken und ich habe dann Gegenrede geleistet und dann kam es zum Eklat und ja, und so sind wir eigentlich das erste Mal so auch im Arbeitskontext zusammengekommen, bis wir dann irgendwann auch zusammengearbeitet haben, nämlich Israel-Palästina Bildungsvideos entwickelt haben. Das ist auch alles nachzulesen im Buch, unter welchen Bedingungen wir das machen mussten. Also das waren die abgefahrensten Bedingungen, die uns der Berliner Senat auferlegt hat. Und dann kurz nach dem 7. Oktober oder mit dem 7. Oktober haben wir dann dieses Bildungsmaterial kommuniziert, haben gleichzeitig aber nochmal miteinander gesprochen, hey, wollen wir nicht noch was anderes anbieten? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, eben diese Trialoge anzubieten an Schulen. Und das ist insofern heute auch wieder was Besonderes, weil das hier der Platz, schaut euch gerne um. Das war der Platz, an dem wir am 25. Oktober das allererste Mal aus Berlin nach Köln gekommen sind, weil Nicole uns als erste Lehrkraft in Deutschland quasi eingeladen hat und wir hier unseren allerersten Dialog hatten. Und danach war es eine mindestens wilde Achterbahnfahrt, die wir verbracht haben. Und wir haben auch diesem besonderen Moment eine Stelle im Buch gewidmet. Und wir haben überlegt, wollen wir daraus lesen oder wer soll lesen? Und ich finde, das muss die Lehrkraft lesen, die uns eingeladen hat.
Ich habe nicht geübt, also mal gucken, wie das jetzt wird. Unser erster Trialog fand am 25. Oktober an einem Kölner Gymnasium statt. Vorher waren schon mehrere Artikel über uns erschienen und so wurden wir gleich an die erste Schule von einem Team des ARD Morgenmagazins begleitet. Dieses riesige Medieninteresse erhöhte den Druck auf uns. Wir wussten ja gar nicht so richtig, was uns erwartete. Tatsächlich hatten wir erst am Vorabend einen Ablaufplan entwickelt und überlegt, welche Gesprächsansätze und Übungen aus unseren Bildungsmaterialien wir mit den SchülerInnen benutzen wollten. Die sind aber seit diesem ersten Mal ziemlich konstant geblieben. Wir müssen also irgendwas richtig gemacht haben. Die Jugendlichen bei unserem ersten Trialog waren SchülerInnen der 7. und 8. Klassen, jünger als die meisten, die uns danach begegnet sind. Es gab in der Schülerinnenschaft sowohl palästinensische als auch jüdische Jugendliche, was sehr selten vorkommt. Aber sie empfingen uns wahnsinnig herzlich, offen und voller Neugier. Nach all der Aufregung und der vielen Arbeit in den 2 Wochen zuvor war die Aula dieser Schule fast sowas wie eine ruhige Oase. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist es, den SchülerInnen zuzuhören und Verständnis entgegenzubringen. Aber in diesem Moment haben wir uns verstanden gefühlt. Es kam ein tiefgründiges und differenziertes Gespräch zustande. Genauso, wie wir es uns gewünscht hatten. Das war natürlich der ideale Einstieg, denn es hat später auch Trialoge gegeben, bei denen das nicht der Fall war. Bei diesem ersten Schulbesuch brach auch zum ersten Mal ein Kind in Tränen aus. Es war ein ukrainischer Junge, der seine Ängste über die Welt voller Krieg mit uns teilte. Shai saß neben ihm und legte ihm den Arm um die Schulter. Es war schwierig, in dieser Situation Trost zu spenden, besonders weil wir seinen Schmerz so gut nachvollziehen konnten. Aber zumindest konnten wir ihm und den anderen vermitteln, es ist okay, wenn ihr euren Gefühlen freien Lauf lasst, wir sind für euch da. Ja, ich habe im Vorfeld schon gesagt, auch für mich fühlt sich das so ein bisschen an, wenn ich daran zurückdenke, als wären wir alle in so einer Trance gewesen. Also es ist sehr schnell passiert, also 25. Oktober und ihr seid schnell in diese Arbeit dann gestartet und du hast ja gerade schon angekündigt, danach ist ganz schön viel passiert. Ich weiß, dass ihr jetzt nicht diese ganze Reise beschreiben könnt, aber vielleicht könnt ihr ein bisschen einordnen, was ihr danach oder seitdem so habt?
Es ist super schwierig. Als wir ja hier waren, hatten wir auch keine Förderung auf die Trialoge. Das heißt, wir sind wirklich teils ehrenamtlich, teils wirklich mit Mini-Honorar und auf eigenen Kosten auch teilweise durch die Republik gefahren. Und das Interesse war so unglaublich groß. Keiner von uns hat wirklich damit gerechnet, dass wir jetzt heute noch weiterhin Trialoge machen, dass wir ein gefördertes Projekt haben, dass wir zusammen noch weiterhin diese Gespräche führen, dass wir plötzlich ein Buch haben. Ich kann es bis heute mal, obwohl ich darauf sehe, ich check's manchmal nicht. Es ist wirklich so, kann das sein? Wir machen dieselbe, also wir haben die Arbeit vorher schon gemacht zu dieser Thematik. Wir machen sie immer noch. Und es ist tagtäglich sehr schmerzhaft, teilweise auch für mich, dieser Arbeit nachzugehen. Und wir sind weiterhin im Gespräch. Wir versuchen, die Trialoge weiterhin deutschlandweit durchzuführen. Tatsächlich. Und es gäbe momentan keine Trialoge an Schulen, einfach weil ich das emotional nicht mehr schaffe. Und mache auch grundsätzlich weniger, was quasi mich persönlich triggert. Aber was ich sagen kann, ein großer Erfolg, und das ist das die Vertrauensbasis, die wir zueinander aufgebaut haben, trotz auch teilweise unterschiedlicher Meinungen. Wir mussten so gut wie keine Trialoge abbrechen. Wir haben den Raum halten können. Wir konnten den Schülern die Möglichkeit geben, sich verstanden zu fühlen, dass jemand da ist, der ihnen zuhört, der ihnen den Raum eröffnet. Und das ist bis heute mein Stand konstant. Und das ist nicht selbstverständlich. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Schüler und Schülerinnen bis heute noch bereit sind, uns zuzuhören. Vor allem in einer so stark polarisierenden Umgebung, was eigentlich alle Bedingungen sprechen dafür, dass man sich nicht gegenseitig zuhören kann. Und diesen Raum gibt es noch.
Oh, ich habe auch gerade überlegt, wo fange ich an? Also erstmal müssen wir feststellen, dass anderthalb Jahre, nachdem wir dieses Projekt gestartet haben, die Lage desaströser denn je ist. Nicht nur sozusagen in Schulen, ja, weil wir offenbar ja auch immer noch keine Regelung gefunden haben, ob der Hauskonflikt jetzt Bestandteil des Curricula werden soll. In Baden-Württemberg und Bayern ist es das schon. Aber ich glaube, das muss... Das haben wir am 7. Oktober gesehen, auch mit dieser emotionalen Meltdown, den es gab an so vielen Schulen und den Bedarf an unserem Projekt, aber auch an vielen anderen Projekten, die auch Arbeits- und Auskonflikte anbieten. Also einmal passiert da wahnsinnig wenig, obwohl, glaube ich, die Politik gesehen hat, da ist ein Riesenbedarf, da müssen wir eigentlich was tun. Aber so wie dieser Apparat so behäbig ist, so ist es sozusagen, und natürlich in diesen anderthalb Jahren ist sozusagen nicht nur in unserem Trialog total viel passiert, sondern in der Gesellschaft, ja, also außerhalb von Schule, es gab Demonstrationen, es gab auch keine Demonstrationen, es gab Uni-Besetzungen, es gab Kultureinrichtungen, die teilweise schließen mussten, es gab Kultureinrichtungen, die Veranstaltungen absagen mussten, es gab Aktionismus von Politikern mit Resolutionen, die im Bundestag verabschiedet wurden, Anträge, die durch den Bundestag gegangen sind, dass so viel passiert, ja, während der Bundestagswahl, die CDU wurde gewählt, jetzt scheint es eine Einigung gegeben zu haben, Friedrich Merz wird sehr wahrscheinlich der nächste Bundeskanzler, wir sehen aber gleichzeitig, die AfD ist der CDU so auf den Fersen, also da passiert gerade auf so vielen Ebenen so viel, dass wir manchmal, ich bin hier reingekommen und dachte mir so, pff, wir waren vor anderthalb Jahren hier und irgendwie ist alles gefühlt nicht besser geworden. Und da kann man schon auch fragen, okay, was bewirken wir eigentlich? Ja, also das frage ich mich. Also wenn die Welt da draußen irgendwie gefühlt zerbröckelt und wir sowieso nicht den Konflikt bzw. den Krieg beenden können, leider, ja, was nicht in unserer Macht liegt. Aber wie schaffen wir es, dass die Gesellschaft einmal in Schule, aber auch die sozusagen raus sind aus der Schule, wie schaffen wir, dass die Gesellschaft wieder zueinander findet? Und weiß nicht, ob der Trialog ist vielleicht ein Format von vielen, die es braucht, aber offenbar müssen noch viel, viel mehr Menschen mit anpacken. Also genau, ich war sehr auf Makroebene quasi.
Und dabei sind wir noch in Deutschland. Wir haben noch nicht mal darüber gesprochen, was vor Ort passiert. Wir haben noch nicht mal darüber gesprochen, wie schlimm im Grunde genommen auch die Weltlage ist, wie viel Verunsicherung auch die Schüler und Schülerinnen mit sich tragen, wie viel Angst, wie viel Verzweiflung. Und ich bin selbst tagtäglich verzweifelt und so fragst dich, was wir bewirken, habe ich mir die Frage habe ich mir gestern gestellt und dann kamen wieder so Nachrichten von SchülerInnen, die bei denen bewirken wir etwas, weil wir einfach denen eine Stimme geben. Und wir bewirken es nicht für die ganze Gesellschaft. Bei diesem, das habe ich schon mal gesagt, ich muss es schon wieder sagen, ich würde alles jetzt im Moment dafür aufgeben, alles, damit dieser Krieg aufhört, damit dieses Massaker aufhört, damit die Geiseln freikommen. Aber ich habe nichts, was ich tun kann, außer das, was ich tun kann.
Joala, du hast ja heute auch was ganz Schönes geteilt, ne? Und deine Erfahrung gestern. Und vielleicht, Shai, genau weil das, was ihr gerade beschreibt, ja in den Trialogen passiert, dass ihr Raum gibt, dass ihr versucht, du hast es zu Beginn auch angekündigt, ein braver Space zu gestalten. Kannst du versuchen, das so ein bisschen zu beschreiben, wie das dann überhaupt abläuft? Also nur damit man sich das auch so ein bisschen vorstellen kann, wenn man jetzt, viele von uns waren nicht dabei, und vielleicht hilft es ja auch, ein bisschen darüber zu sprechen, wie die SchülerInnen das annehmen und was auch das Wichtige daran ist, genau, weil wir diese Fragen auch nicht in dem Trialog beantwortet bekommen.
Ja, also die Grundidee eines Trialogs ist es ja, über Gefühle zu sprechen. Also wir haben Bildungsmaterialien entwickelt, beziehungsweise unser pädagogisches Team. In diesem Bildungsmaterial sind Übungen beinhaltet, die über Emotionen das Thema aus Konflikt Israel-Palästina besprechbar machen. Das vielleicht erstmal zur Grundlage. Der Trialog kam aus der Initialidee heraus und der Beobachtung, dass infolge des 7. Oktober und gewissen Gewaltdelikten, die an einer Schule in Berlin passiert sind, an einem Gymnasium, und der Beobachtung, infolgedessen, dass Räume geschlossen wurden oder auch gar nicht erst ermöglicht wurden von Lehrkräften, aus zum Teil auch nachvollziehbaren Gründen, ne? Lehrkräfte im Lehramt nicht lernen oder vermittelt bekommen, was der Nahostkonflikt ist und wie komplex er ist, vielleicht auch nie vor Ort waren, dann fühlt man sich total verunsichert, man hat kein Wissen darüber, und dann mit dem Geschehen des 7. Oktober und dem Ausbruch des Krieges wird man als Lehrkraft dann wahrscheinlich erst sagen, ich fasse dieses Thema erstmal lieber nicht an. Da setzt der Dialog an, nämlich einen Raum zu öffnen, in dem er den Schülern und Schülerinnen sagt, hier in diesem Raum könnt ihr mutig sein. Mutig sein, respektvoll miteinander eure Gefühle zu teilen, die jeder in ihrem Subjektivität Platz haben in diesem Raum. Und das machen wir mit Emotionskarten. Wir hatten damals, das ist nämlich ein bisschen lustig, ja, also es tobte der Krieg, wir beide wussten überhaupt gar nicht, also wie uns geschieht. Wir hatten hunderte, also dann zum 25. Oktober hatten wir hunderte von Anfragen in unserem E-Mail-Postfach. Wir hatten ja keine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Also wir mussten das ja alles irgendwie alleine machen. Dann kam Maike dazu ins Team. Maike ist übrigens auch eine, also wir hatten wirklich Glück, einfach Maike hat sich gemeldet auf meinen Anruf, meinen Aufruf. Wir brauchen Leute, die unsere E-Mails bearbeiten. Und glücklicherweise war Maike aber auch Kinderbuchautorin. Und wie wir dann festgestellt haben, schreibt sie nicht nur großartige Kinderbücher, sondern auch tolle Bücher mit uns. Oder Buch. Also wir haben nicht Bücher. Ein Buch hat sie uns geschrieben. Und ohne sie hätten wir es auch sowieso nicht geschafft. Aber um nochmal euch zu verdeutlichen, ich war 2 Tage, bevor wir hierher gekommen sind, krank. Das heißt, wir haben uns am 24. Oktober abends haben wir zusammen gesucht und überlegt, welche Übungen können wir aus unserem Material hier nehmen, und sind auf unsere Emotionskarten gekommen. Und das sind diese Emotionskarten, das sind irgendwie so 40, 50 Blätter, DIN A4 Blätter, auf denen so eine Emotion steht. Und mit diesem Stapel, 40, 50 Blätter, kamen wir dann hier rein und haben dann, weiß ich nicht, wie die Besenkten, haben wir dann sozusagen so Stecknadeln aufgehängt und so 50 Blätter mittlerweile haben wir sie einlaminiert, wir legen sie in die Mitte. Auf einer DIN A4 Seite sind nicht nur eine Emotion, sondern 3 oder 4. Also auch ein bisschen an die Umwelt gedacht. Aber dieser Raum gibt Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit, über Israel und Palästina zu sprechen, über das, was im Gazastreifen passiert, über diese Gewalt, über die Geiseln, auch zu kritisieren und natürlich seit dem 7. Oktober 2023 beobachten wir sehr, sehr viel. Also wir können da in die Tiefe gehen und, glaube ich, nicht repräsentative Dinge sagen, aber schon gezielt so eine Tendenz, wo es hingeht. Wir haben auf dem Buch geschrieben, eine Radikalisierung, die eingetreten ist. Und einerseits eine Entfremdung, gerade in Bezug auf die Berichterstattung, vor allen Dingen kurz nach dem 7. Oktober, aber auch jetzt sozusagen, wo man irgendwie merkt und sieht, die Pläne, die die israelische Regierung da jetzt versucht durchzusetzen, die werden manchmal, und mit der Vehemenz, mit der sie da durchgesetzt werden und mit deren Opferzahlen, die dort auch getötet werden, das wird nicht so richtig genannt. Bestes Beispiel, die Sanitäter, die jetzt vor kurzem hingerichtet wurden, kann man sagen, das wird von deutschen Medien nicht eindeutig genannt. Und das merken ganz viele Schüler und Schülerinnen. Und die Schüler und Schülerinnen merken, wenn Lehrer, Lehrkräfte gewisse Haltung haben, was ja erstmal nicht schlimm ist. So. Aber wenn sozusagen die Empathie für die andere Seite nicht da ist, dann merken das die Schüler und Schülerinnen. Die Schüler und Schülerinnen merken aber auch, wenn Remigrationspläne gemacht werden über sie. Und das war auch Thema ganz oft. Also eine Zeit lang war das total präsent in den Trialogen. Also der Trialog macht den Raum wieder auf, um über Emotionen zu sprechen. Das ist eigentlich total trivial, aber es ist so, so wichtig, einen Raum für Emotionen zu geben. Ich meine, du wahrscheinlich als Lehrkraft, du machst das, weil du dir bewusst bist. Und es ist ja auch nicht so, dass keine Lehrkraft das macht. Und das machen eben zu wenig Lehrkräfte, glaube ich. Emotionen, die verlernen wir irgendwie über die Zeit. Und das ist, glaube ich, verheerend. Nicht Emotionen verlernen wir, sondern, Entschuldigung, die Emotionen zu fühlen, zu besprechen und sozusagen mit ihnen umzugehen. Das meine ich. Wir sind ja emotionale Menschen.
Absolut. Wir sind ja immer da und vor allen Dingen sind die ja auch in mehreren Gruppen immer da. Und da kommen ja gerade bei diesem Thema, ich meine, das sehen wir alle, bei kaum einer Person keine Emotionen auf. Ne? Also gerade in Deutschland, das bespricht ja auch im Buch und vielleicht das auch nochmal, das kriegen wir nicht mit einem Gespräch hier logischerweise abgedeckt, aber wir können eben so ein bisschen einen Einblick liefern in eure Arbeit und ihr könnt ein bisschen davon berichten. Und ich würde tatsächlich aus so einer Schulperspektive auch noch ergänzen, das Erfahrungswissen beispielsweise. Und das Erfahrungswissen in diesem Themenkomplex ist ja auch ein extrem weit gestreutes Erfahrungswissen, weil so viel mit reinspielt. Also es können Antisemitismus-Erfahrungen sein, die eine Rolle spielen beim Sprechen über den Nahostkonflikt oder die Nahostkonflikte. Da gibt es ja sogar Debatten drüber, wie man was richtig benennt. Sowieso auch die Erfahrungen von antimuslimischen Rassismus in Deutschland spielen eine Rolle in jedem dieser Räume. Egal welche gesellschaftliche Positionierung, natürlich auch nicht immer fair und auch nicht immer berechtigt, aber alle haben irgendwelche Bezugspunkte zu diesem Thema und das löst Emotionen aus und das ist ja eigentlich das, was man überhaupt erstmal machen muss, um überhaupt sprechen zu können. Wie soll man sonst, also ich meine, das kennen wir als Lehrkräfte auch oder auch als SchülerInnen, wie soll man eigentlich sagen in so einer Situation, ja, wir gehen jetzt in den Unterricht und wir gucken uns ein Video an über die Entstehung des Nahostkonflikts. Wie soll es funktionieren, wenn man weiß, dass so viele, also rein so ein, wie man sich Unterricht vorstellt, Video, ne? Wenn man weiß, dass so viel Emotionen und Erfahrungen und auch Schmerz gegebenenfalls im Raum sind.
Ja, aber ich glaube, daran schließt sich natürlich an, auch ne, mit Blick auf die Kompetenz der Lehrkraft, auch diese Emotionen zu halten und auszuhalten, vor allen Dingen. Also weil aus verschiedenen Betroffenheitsgründen kann ja die Lehrkraft, wenn sie quasi eine ganz besondere Verantwortung Juden, Jüdinnen gegenüber spürt, weil vielleicht der Großvater ein SS-Offizier war, beispielsweise, ja, dann hat man vermutlich eine kürzere Leine oder freundlich formuliert sozusagen, also dass man sozusagen nicht aushalten kann, dass es da vielleicht pro-palästinensische Solidaritäten gibt und vielleicht etwas gesagt wird aus einer Emotion heraus und man direkt so darauf antworten möchte. Und das ist, glaube ich, etwas, was eine krasse Kompetenz erfordert, die man, glaube ich, auch, weiß nicht, trainieren muss, aber auch vermittelt bekommen muss.
Joanna, du hast es eben ja auch angedeutet, auch ihr habt, oder ihr habt es beide angedeutet, auch ihr seid euch natürlich nicht immer einig, in Anführungsstrichen, ne? Auch ihr habt Reibungspunkte. Im Buch wird das ja auch darüber klar, dass ihr wie so ein Schlüsselloch schon an der Frage macht, wo setzen wir überhaupt an? Also an welchem Punkt fangen wir überhaupt an zu schreiben oder worüber fangen wir überhaupt an zu schreiben? Starten wir das Buch mit dem 7. Oktober? Müssten wir das nicht schon viel früher starten? Ihr habt es so ein bisschen mit eurer Geschichte gelöst, ne? Also dass ihr eure, das haben wir jetzt eben schon gehört, eure eigenen Biografien möglicherweise dann mit eingebaut habt. Oder vielleicht gehen wir da über, ne? Dass ihr habt euch entschieden, auch das mit aufzunehmen, wie man überhaupt über diesen Tag sprechen kann. Vielleicht wäre das eine passende Stelle, das zu lesen, um so ein bisschen inhaltlich auch was zu hören.
Wo beginnt man ein Buch zu einem so schwierigen, komplexen und emotional bewegenden Thema wie Israel und Palästina? Beginnen wir mit dem 7. Oktober. Schließlich ist er der Auslöser für unsere Trialogarbeit an deutschen Schulen. Wird es Menschen geben, die ins Inhaltsverzeichnis schauen und das Buch wieder zuklappen, weil sie sich nicht gesehen fühlen? Legen wir einen Anfang fest, der kein Anfang ist? So saßen wir zu Beginn unserer Arbeit an diesem Buch da und haben ihn hin und her überlegt. Wir haben uns Kapitelüberschriften ausgedacht, dreimal so lang, wie ein Kapitelüberschrift sein wollte. Wir haben versucht, direkt am Anfang in der ersten Zeile allen gerecht zu werden. Und dann haben wir gedacht, vielleicht kriegt das Kapitel gar keine Überschrift. Vielleicht kriegt Kapitel 7, das, in dem wir über den Gaza-Krieg sprechen, keine Überschrift. Vielleicht fehlen uns tatsächlich die Worte. Doch wie wollen wir dann ein Buch schreiben? Sind Worte nicht das Einzige, was uns zur Verfügung steht?
Wir saßen da. An einem Tag im April, als Johanna gerade aus Ägypten zurückgekehrt war und dort Geflüchtete aus Gaza getroffen hatte. Wir standen sehr unter den Eindrücken dessen, was in den Monaten seit dem 7. Oktober geschehen war. Nun erinnerten wir uns zurück an den Auslöser. Also haben wir einfach angefangen zu sprechen. Darüber, wie wir, ein deutscher Jude mit israelischen Wurzeln und eine im Libanon geborene deutsche Palästinenserin, den 7. Oktober erlebt haben. Jeden Tag im Herbst 2023, als tausende Mitglieder palästinensischer Milizen aus dem Gazastreifen in israelischen Ortschaften in seiner Nähe eindrangen, ca. 1200 Männer, Frauen und Kinder töteten, der Großteil davon Zivilistinnen und mehr als 240 Menschen entführten, darunter jüdische und palästinensische arabische Israelis, ebenso Immigrantinnen aus Thailand, Nepal und Tansania sowie Touristinnen.
Ich erinnere mich, dass als wir wirklich, es war die erste Session, wo es darum ging, über das Buch zu reden und auch zu überlegen, wie gehen wir damit um. Und ich war stark, sehr stark emotionalisiert, nachdem ich aus Ägypten zurückgekommen bin und die Geflüchteten da getroffen habe. Und dann hatten wir sehr starke Diskussionen zu der israelischen Regierung, zu dem Vorgehen des Militärs und wie in Deutschland noch weiter alles relativiert wird, was mit Gaza und den Menschen in Gaza zu tun hat, wie die kompletten Menschen dort als Terroristen und als Hamas-Anhänger quasi gesehen werden. Und wir hatten so sehr starke Diskussionen darüber, dass tatsächlich sogar, ich sage das jetzt hier so ein bisschen offen, Maike, unsere Co-Autorin, zwischen uns vermitteln musste. Also es ist eine noch im erwachsenen Diskussionsebene gewesen. Wir konnten uns als zwei Betroffene, wobei Maike ist auch betroffen, konnten wir die Sichtweise des anderen in dem Moment nicht aushalten und dann trotzdem weitergesprochen. Und das war wichtig, das war ein guter Einstieg, dass wir auch diese Differenzen, wir haben auch überlegt, machen wir diese Differenzen bekannt, sollen die auch im Buch stehen? Und wir haben uns auch dafür entschieden, dass genau diese unterschiedlichen Standpunkte, beides aus zwei betroffenen Perspektiven kommen, wird niemals, ja, wie empathisch und solidarisch er gegenüber palästinensischen Menschen ist, wird er niemals aus derselben Brille gucken oder aus denselben Augen wie ich und umgekehrt. Ich arbeite schon sehr lange auch zum Thema Antisemitismus, genauso wie Schall zum Thema antisemitischen Rassismus. Aber trotzdem haben wir die betroffenen Perspektive. Das müssen wir sehen und das müssen wir aushalten.
Und ich erinnere mich tatsächlich, weil wir wirklich lange auch darüber gesprochen haben, also wenn man sich ins Inhaltsverzeichnis guckt, dann sieht man, dass gerade in diesem Buch das erste Kapitel tatsächlich über den 7. Oktober sprechen ist. Und wir haben wirklich lange darüber diskutiert, ist es der richtige Anfang eigentlich, über Israel und Palästina zu sprechen, weil der Untertitel ist ja, wie wir über Israel und Palästina sprechen. Oder müssen wir eigentlich mit der Geschichte des Nahostkonflikts anfangen? Wo auch immer man, ne, das ist ja sozusagen die Frage in der politischen Bildung, wo beginnt man eigentlich diese Geschichte dieses Nahostkonflikts zu besprechen? Und wir haben uns dann aber für den 7. Oktober entschieden, weil diese Trilogarbeit quasi nach dem 7. Oktober entstanden ist. Und trotzdem erinnere ich mich an eine Stelle, wo ich extrem, das machen wir auch sichtbar oder genau diese Differenzen, wo wir auch Angst hatten, dass wir angegriffen werden von unseren Communities. Wir redeten über Zoom meistens, das wurde aufgenommen und wir waren sehr offen geredet und irgendwann fing Joanna dann an zu sagen, ey Shai, das ist schlimmer als die Nakba, was den Palästinensern passiert. Ich so, okay, warte mal, jetzt fängt sie sozusagen an zu vergleichen, was schlimmer oder nicht schlimmer ist. Und in meiner Sensibilität dafür, dass man doch eigentlich nicht vergleichen sollte, weil jedes Ereignis für sich stehen kann, ja, auch wenn ich mittlerweile verstanden habe, auch ne, um den Holocaust als singuläres Ereignis zu sehen, muss man ja, um zum Schluss zu kommen, dass es ein singuläres Ereignis ist, muss man ja schon auch andere Genozide, die passiert sind, heranziehen und vergleichen, aber nicht gleichstellen. Das ist ein großer Unterschied. Das ist genau die Debatte, die wir in Deutschland führen, ne? Oder das, was wir auch in den Schulklassen hören. Ja, das, was die Juden den Gazanern und Gazanern, Palästinenserinnen antun, ist ja genau das, was die Nazis den Juden angetan haben. Also es wird ja, an ganz vielen Stellen wird ja irgendwie so verglichen und das war irgendwie so eine Abwehr von mir und darüber haben wir diskutiert und ich finde, man muss offen sein für Realitäten, die passieren und mittlerweile würde ich sagen, ich bin so froh, dass wir diese Stelle auch reingenommen haben, weil wir jetzt sehen, was mit Palästinensern und Palästinensern passieren soll. Die Pläne sind ganz, ganz offensichtlich auf dem Tisch. Nicht nur da, sondern in den Beratungsräumen oder Besprechungsräumen des Weißen Hauses werden sie besprochen, was mit dem Gazastreifen passieren soll. Das soll für euch einfach nur so ein Beispiel sein, wie viel Angst auch da mitspannt. Ne? Also bei jedem Thema, das wir diskutierten und überlegten, wollen wir das reinnehmen, wollen wir das nicht reinnehmen, was wird irgendwie die Welt sagen, werden wir gecancelt, kriegen wir überhaupt Förderung, wird uns Förderung wieder weggenommen, das schwang alles mit und das sagt über den Zustand des Diskurses hier in Deutschland so viel aus, ja, dass es einfach mittlerweile irgendwie eine Atmosphäre ist, die extrem einschüchternd ist und weil man sich dreimal überlegt, ja, ob man sich da einmischt oder nicht und deswegen verstehe ich auch viele Menschen, viele Palästinenser und Palästinenserinnen vor allen Dingen, ja, die vielleicht nicht so lebensmüde sind wie wir, sich in diesen Diskurs zu werfen. Sondern sagen so, ich will mich lieber nicht, ich will lieber meiner Tätigkeit als Rechtsanwalt, als Elektriker, als Maler, als Arzt weiter sozusagen nachgehen und nicht in diesen Konflikt reingezogen werden. Also sehr, sehr viele Reibungspunkte, die wir hatten, aber die uns auch dann wichtig waren, die auch abzubilden im Buch.
Mir ist jetzt gerade besonders durch den Kopf gegangen, ich glaube, ich bin so ein bisschen im Podcast-Modus, während ich euch zuhöre. weil wir zu dritt sind und es dadurch auch so ein Gespräch ist, aber mir ist so ein bisschen also hängen geblieben dieses Anerkennen von Angst, ne, und das ist ja auch ein also das hängt ja zusammen mit dem Anerkennen von Emotionen und das Nicht-Absprechen der Berechtigung des Daseins der Angst, also nicht zu sagen, nur weil wir unterschiedlicher Meinungen sind, ist deine Angst nicht berechtigt, die du aus einer anderen Position, aus einer anderen Erfahrung heraus hast, auch wenn wir gleichzeitig faktisch über die Realität und das, was passiert, sprechen müssen, ist das da. Und das baut ja schon noch auf Vertrauen auf und auf Empathie letztlich, ne, um dann im Gespräch bleiben zu können und zu sagen, ich halte das aus, diese Ambiguität in mir, die das auslöst, aber weil ich das von mir kenne, kann ich das von dir anerkennen. So. Und das würde ja dann auch logischerweise für alle an Gesprächen Beteiligten gelten müssen.
Es war ein Prozess, also auch für uns, weil es mit uns persönlich was zu tun hat, aber die politische Lage macht etwas mit einem. Die verändert sowohl mich als auch ihn jeden Tag, wo wir unseren Moralkompass jeden Tag hinterfragen müssen. Wo ich Momente habe, wo ich voller Wut bin, voller Zorn, voller Schmerz einfach. Und dann kurz innehalten, überlegen, worum geht's hier eigentlich, mit wem spreche ich, dich austauschen, auch kurz aushalten. Und es gibt immer Momente, wo wir auch in Widerspruch zueinander sind. Aber der Widerspruch bedeutet nicht, dass wir uns entmenschlichen. Der Widerspruch bedeutet nicht, dass wir sagen, du hast mehr Rechte als ich oder umgekehrt, sondern der Widerspruch geht dann eher so um politische Nuancen, aber nie, wenn es um Humanität oder Menschenrechte geht, weil die Menschenrechte gelten für alle. Sie gelten für jede Seele und die sollten unabdingbar sein. Und auch das Völkerrecht gilt für alle Menschen, auch wenn es leider mit Füßen getreten wird aktuell. Und wir sehen das leider tagtäglich. Und ich kann, und das ist tatsächlich jetzt, was sich für mich verändert hat, ich kann auch keine Vergleiche mehr ertragen. Also mit Vergleiche meine ich, gesagt, warum hat man keine Sensibilität zu dem Kongo oder zum Sudan? Ich habe eine Sensibilität und ich wünschte mir, ich könnte wieder aufmerksam machen zum Sudan, zum Kongo, zum Tschad und all die Kriege, die da sind. Und trotzdem kann man da nicht vergleichen, weil das, was in Gaza passiert, ist trotzdem auch singulär. Das kann man nicht vergleichen. Auch für so einen Küstenstreifen, wie viel Gewalt, wie viel Mord, wie viel Entmenschlichung stattfindet und als ob die Situation nicht schlimm genug wäre vor Ort, ja, die ist schon schlimm genug und das kann sich keiner von uns vorstellen, der nicht von dort kommt. Ja, und übrigens, wenn ich davon rede, dann meine ich auch die Familie der Geiseln, die tun mir genauso leid. Wenn ich sehe, wie eine Mutter tagtäglich für ihren Sohn kämpft, sich irgendwo ankettet und versucht, ihren Sohn rauszuholen, dann interessiert sich keiner für die. Sowohl die israelische Regierung interessiert sich nicht für die Geiseln, als auch die Hamas oder wer auch immer interessiert sich nicht für die Menschen im Gazastreifen. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, müssen wir hier auch noch beweisen, dass wir Menschen sind, dass wir Rechte haben, dass wir Angst haben, dass wir einfach nur gehört werden wollen. Und das ist das, was wirklich einfach bitter ist, als jemand, der in Deutschland zwar nicht geboren, aber aufgewachsen ist, wo ich gedacht habe, ich habe die gleichen Rechte. Und wenn wir uns die Demonstrationen angucken, ich kann über bestimmte Demonstrationen sehr kritisch sein, aber nichtsdestotrotz geht die Polizei mit so einer Härte gegenüber den Demonstranten um, wie in keiner Demonstration. Egal was passiert, selbst wenn irgendwelche Rechtsradikale den Hitlergruß machen, geht die Polizei nicht so hart gegen die palästinensolidarischen Menschen um. Und da zeigt sich wieder, wir haben nicht dieselben Rechte. Wir haben nirgendwo dieselben Rechte. Und das tut weh. Und das macht etwas mit einem.
Ich würde sagen, er zeigt sich noch viel mehr. Also er zeigt sich, dass die Entnazifizierung in Deutschland nie stattgefunden hat und dass sie in so vielen Bereichen, so vielen Institutionen immer noch vorherrscht. So, also wir wissen ja, in Sicherheitsbehörden, in Polizei, rechte Chatgruppen und so weiter und so fort. Also das ist ja mittlerweile erwiesen und darüber wird gesprochen. Aber die Frage ist, wie lösen wir das? Ich glaube, das wird in Zukunft eher auch mit Blick auf die nächste Regierung. Das ist, glaube ich, jetzt nicht eine Priorität sein, das zu bekämpfen. Und das macht mir große Sorgen. Und auch, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr den Beitrag von Eva Luz gelesen habt, dass Israel da noch mit ihren demokratischen, gesunden Teilen des Körpers Macht als Autoimmunkrankheit bezeichnet. Also ich fand das total bezeichnend, so. Dass Israel gerade noch versucht, also dieses Bild, ja, eine Antisemitismuskonferenz zu organisieren und da die Hardcore-Rechtsradikalen Europas und der Welt einzuladen, die auch Antisemiten sind, und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Demokraten und Demokratinnen wie Eva Illouz, die den Preis nicht bekommen soll, laut Bildungsminister in Israel, den sehr hoch anerkannten Soziologenpreis, oder ich glaube Israelpreis oder sowas, oder Aubry Böhm, der nicht sprechen darf in Buchenwald, der für den radikalen Universalismus einsteht, ja, und mit dem man natürlich nicht in allen Dingen, die er sagt, d'accord sein muss, aber diese Teile so abzustoßen, die sich wie Eva oder Aubry Böhm als Zionisten auch bezeichnen, übrigens, ja, sagt sehr viel über die Veränderung der israelischen Regierung aus. Und da müssen wir uns als Deutschland, oder muss nicht wir, also die Regierung Deutschlands, muss sich fragen, wie sie sich an die Seite dieser Regierung stellen. Und das wird, glaube ich, zu vielen Überwerfungen führen in der nächsten Regierung. Auch die Einladung Netanjahus. Was passiert, wenn Netanjahu wirklich hierher kommt? Was wird in Unis los sein? Was wird auf der Straße los sein? Was werden Menschen auf einmal von internationalen Gerichten halten? Wie viel Bedeutung hat der internationale Strafgerichtshof für Deutschland und Deutschland-Historie, die ja auch in der Bedeutung des Internationalen Gerichtshofs aus den dunkelsten Zeiten in Deutschland hervorgeht. Also das sind so ganz, ganz viele Fragen, die wir uns noch stellen müssen, und Menschenrechte auf jeden Fall unverhandelbar universell sein müssen. Aber das, wo es hingeht, ist genau das Gegenteil, und das ist mega spooky.
Und in so einer Welt auch nicht unbedingt leichter weiter beizubringen. Ne? Also wenn wir quasi den Kreis schließen, ne, ist es umso wichtiger zu sagen, wir brauchen sowas wie die Trialoge, wir brauchen diese Arbeit an Schulen, wir brauchen Zeit und Raum, um ein Fundament, was bröckelt, irgendwie zu kippen, sage ich jetzt mal, oder ja, da zumindest nicht aufzugeben.
Ja, die Frage ist, ob wir auch in unserer, wenn wir von der Förderlogik ausgehen, Schall wird mit den Trialogen gefördert, wir werden mit unserem Projekt Bildbudgets at Barriers gefördert. Die Frage ist, ob wir überhaupt in Zukunft noch die Möglichkeit haben, diese Projektarbeit zu machen mit der neuen Koalition. Klar kann man jetzt davon ausgehen, okay, CDU und SPD, die SPD wird schon irgendwie versuchen, noch was zu retten, aber ich bin ein bisschen desillusioniert auf allen Ebenen und versuche mich da ein bisschen eher zu verstecken in meiner Bubble und so lange durchzuhalten, solange es geht, um ihm gemeinsam und mit den Aktivisten gemeinsam eine Stimme zu sein. Aber ich erkenne dieses Land nicht wieder. Und im Grunde genommen meine schlimmsten Albträume sind wahr geworden. Und ich habe Angst vor dem, was noch auf uns zukommt. Ich will euch jetzt echt nicht deprimieren, aber es ist leider die Situation, in der die Gemütslage, in der ich mich befinde. Ich mache mir Sorgen. Und trotzdem weiß ich, dass es genug Menschen gibt, die sich engagieren. Und ich hoffe wirklich inständig, dass wir es schaffen, wieder einen Richtungswechsel hinzubekommen. In diesen mindestens Konservatismus zu Rechts, zu Rechtsextremismus umzukehren. Ich glaube nicht, dass sie die Mehrheit sind. Ich glaube nicht, dass diese Rechtsextremisten die Mehrheit sind. Sie sind nur lauter. Und die Frage ist, wie können wir uns organisieren? Miteinander solidarisch sein, dass wir lauter werden, dass die schweigende Mehrheit lauter wird. Und dafür brauchen wir jeden und jede einzelne von euch.
Das klang jetzt schon so ein bisschen nach so einem eigentlich Schlusswort, aber das, was wir so betont, ich überlege gerade, ob ihr noch eine Stelle lesen wollt.
Also wir haben uns ja eigentlich mal darauf geeinigt, dass wir versuchen, paritätisch zu sein. Und
okay, dann schließen wir es vielleicht damit an. Ja?
Genau.
Und würden dann also nur auch schon mal für den Raum dann danach übergehen.
Wir lesen jetzt einen Auszug von dem Kapitel über Gaza. Über Gaza spreche, Kapitel 7. Michael fragt uns beide, Shai oder Joanna, woran denkt ihr, wenn die Gaza hört? Und ich antworte zuerst und anschließend dann Joanna. Der Gazastreifen war und ist eine Art Blackbox für mich. Ins Westjordanland konnte ich reisen, um mir ein Bild davon zu machen, wie PalästinenserInnen dort leben. Zu Gaza haben JournalistInnen und ausländische BesucherInnen jedoch schon seit Jahren so gut wie keinen Zugang. Aus meiner und aus israelischer Perspektive war Gaza vor dem 7. Oktober so fern und fremd, dass es im Bewusstsein kaum existierte, jedenfalls in keinem anderen Kontext, außer als Ausgangsort sporadischer Raketenangriffe, auf die man besonders in den vom Gazastreifen entfernteren und vom Abwehrsystem Iron Dome geschützteren Orten ungefähr so reagierte wie auf ein Unwetter und nahm sie als unabwendbar hin. Ich, und das gilt wohl auch für die meisten Israelis, wusste nicht, wie die Menschen im Gaza leben, was dort passiert. Mir war klar, dort regiert die Hamas, dort kann und darf ich nicht hin.
Für mich ist der Gaza nie fern gewesen. Nicht ferner als andere Teile Palästinas. Auch wenn ich den Gazastreifen im Gegensatz zur Westbank nicht selbst bereisen konnte und seitdem ich mich mit politischen Lösungen für den Konflikt auseinandersetze, frage ich mich, wie soll das eigentlich mit Gaza gehen? Wie funktioniert eine Zwei-Staaten-Lösung mit Gaza als abgetrennte Enklave? Jetzt mitten in diesem schrecklichen Krieg sind wir so weit davon entfernt, dort überhaupt nachzudenken. Aber genau diese Gegebenheiten müssen ja bedacht werden, wenn über die Zukunft gesprochen wird. Ich habe palästinensische Freundinnen aus Gaza, die hier in Deutschland leben. Insofern kenne ich Gaza aus ihren Erzählungen. Die Palästinenserinnen sagen, Gazanerinnen sind stur und nicht unterzukriegen. Vielleicht haben ihre schwierigen Lebensumstände sie so gemacht. Aber natürlich habe ich keine Eindrücke von Gaza und ich werde sie niemals bekommen. Denn das Gaza aus den Erzählungen meiner Freundinnen gibt es nicht mehr. Das schöne Gaza, das mit dem blauen Himmel und türkisen Meer und Kaktusfrüchten und Erdbeerfelden, das Gaza heißt jetzt Ruinen, Feuer und Tod.
Dann an der Stelle finde ich erstmal ein Dankeschön an euch beide.